Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Es ist ein gewaltiges Programm, das US-Präsident Biden gestern Abend angekündigt hat. 10.000 Brücken, 30.000 Kilometer Straße, Flughäfen, Wasserversorgung, Elektromobilität, Breitbandausbau. Die ganze Infrastruktur der USA soll modernisiert werden für 2 Billionen Dollar, umgerechnet 1,7 Billionen Euro. Können auch deutsche Unternehmen profitieren? Wir sprechen gleich darüber in dieser Sendung, in der wir auch über die Hauptversammlung der Telekom berichten und auf die verbesserte Lage der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt schauen. Und das ist Japan. Doch zuvor die wichtigsten Informationen zum Billionenplan des Joe Biden. Arthur Landwehr berichtet aus den USA.
Mit über 2.000 Milliarden Dollar will der amerikanische Präsident Joe Biden die marode Infrastruktur der USA fit für die Zukunft machen. Neue Brücken bauen, alte reparieren. Straßen und Autobahnen, Stromnetz und Wasserversorgung, alles wurde in den vergangenen Jahren vernachlässigt. Gleichzeitig will Biden in Zukunftstechnologie investieren, die Mittel für Forschung erhöhen und damit vor allem das Thema klimafreundliche Energie angehen. Alles solle vor allem von US-Unternehmen in den USA geleistet werden. In einem Monat will er ein weiteres Paket vorstellen, in dem es um Wohnungsbau, Bildung und soziale Einrichtungen geht und das weitere 1.000 Milliarden kostet. Alles verteilt auf 8 Jahre. Für die Finanzierung werde er Donald Trumps Unternehmenssteuerreform rückgängig machen, so der Präsident. Für multinationale Konzerne, die heute überhaupt keine Steuern bezahlten, werde er eine Mindeststeuer einführen. Ausdrücklich nannte er Amazon. Und schließlich sollen Spitzenverdiener mit über 400.000 Dollar Jahreseinkommen höhere Steuern bezahlen.
Soweit die Information aus den USA von Arthur Landwehr. Und jetzt die Frage an unseren Börsenreporter Jan Plate. Das erste Billionenprogramm gegen die Pandemie, das war ja auf große Aufmerksamkeit gestoßen an den Finanzmärkten. Dieses zweite Programm Infrastruktur, dem ja dann noch eins folgen soll im April, ist das auch ein Thema an der Börse?
Das ist schon ein Thema mit diesen weiteren möglichen Billionen, die noch durch den Senat müssen. Aber es dürfte weiteres Geld geben, wobei ja allerdings auch Steuererhöhungen im Gespräch sind, um das zu finanzieren. Deswegen das Börsengespräch mit Ulrich Kater, dem Chefvolkswirt der DK Bank, das ich vor der Sendung aufgezeichnet habe. Ja, dieses Billionen-Infrastrukturprogramm, ist das in dieser Höhe dringend nötig, auch ohne Corona?
Man muss sicherlich teilen in eine Corona-Diskussion und eine darüber hinausgehende Diskussion. Aus der reinen Corona-Perspektive heraus sind sich die Märkte sehr uneins, ob denn das jetzt auch noch notwendig ist. Daher eben eher Befürchtungen über eine Überforderung der US-Wirtschaft. Auf der anderen Seite ist ein Infrastrukturprogramm in den Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten ein Diskussionsthema, was einmal gescheitert ist an den unterschiedlichen Vorstellungen zwischen Demokraten und Republikanern. Die amerikanische Infrastruktur hätte ein solches Programm durchaus nötig.
Nun soll ja in Straßen und Brücken investiert werden, in grüne Umwelttechnik und Elektromobilität, aber auch in schnelles Internet. Sind das die richtigen Trends und die richtigen Bereiche?
Ja, ganz bestimmt. An diesem Infrastrukturpaket in den Vereinigten Staaten sind nicht nur die ganz aktuellen Trends von Nachhaltigkeit und Digitalisierung beteiligt, sondern auch ganz klassische alte Infrastrukturprojekte, die sehr lange vernachlässigt worden sind. Aus diesem Gesichtspunkt macht ein solches Programm durchaus Sinn. Und auch bei der Überforderung der Wirtschaft muss man in Anschlag bringen, dass ein solches Programm sich ja über 10 Jahre streckt, wie es geplant ist. Das heißt also, die zusätzlichen Nachfrageimpulse aufs Jahr gerechnet dann schon nicht mehr so hoch ausfallen.
Wir müssen allerdings auch über Steuern sprechen. Um das Megapaket zu finanzieren, sollen die Steuern, Unternehmenssteuern erhöht werden. US-Präsident Joe Biden hat da sogar explizit Amazon erwähnt. Es gibt schon Unruhe in der Wirtschaft. Machen Ihnen die geplanten Steuererhöhungen Sorgen?
Zum einen haben die Amerikaner eine historisch extrem niedrige Steuerquote und vor dem Hintergrund der staatlichen Ausgaben, nicht nur in Corona, sondern auch schon davor, erscheint diese Steuerquote nicht angemessen für eine solide Haushaltspolitik in den kommenden Jahren. Zum anderen verändert sich der Wirtschaftsprozess, gerade mit der Plattformökonomie, und die Besteuerung hat bisher da noch nicht Schritt gehalten. Eine Anpassung gerade der unternehmenssteuerlichen Rahmenbedingungen an die neuen Produktionsweisen sind notwendig, nicht nur in den USA, sondern weltweit.
Wenn wir jetzt mal auf die Finanzmärkte schauen, im Grunde genommen also dürfte dieses Billioneninfrastrukturprogramm so kommen, wie von der Börse erwartet, woraufhin ja die Börsen mit dieser Erwartung in den letzten Wochen schon immer neue Rekordhöchststände erreicht haben. Also wie viel Schub kann das noch auslösen an den Börsen?
Es gibt eine ganze Reihe Faktoren. Da ist das Programm ein Faktor. Andere Faktoren sind allerdings, dass in den Jahren 21 und 22 sehr starke Wachstumsjahre erwartet werden, zusammen mit einer sehr zurückhaltenden Zinspolitik, sodass die grundsätzliche Ausrichtung der Aktienmärkte auf absehbare Zeit noch nicht verloren geht. Da ist dieses ein Baustein von vielen.
Und dann natürlich noch der Blick auf Deutschland. Aus dem DAX zum Beispiel wird unter anderem das Unternehmen Heidelberg Zement genannt, das profitieren dürfte. Aber insgesamt, wie viel bringen die US-Investitionen der deutschen Industrie den deutschen Exporteuren?
Das ist auch ein Wachstumsprogramm für die deutsche Wirtschaft. Da ist nicht nur unmittelbar das Thema Bauen, sondern vor allem auch die dann folgenden Industriebereiche, ob das der Maschinenbau ist oder auch die Elektrotechnik, die hiervon profitieren werden.
Ulrich Gatter von der DKB Bank zum Infrastrukturprogramm in den USA. Und Herr Platte, wir schauen auf den DAX. Heute ist der 1. April. Das erste Quartal ist abgeschlossen. Die Bilanz, ein Plus von gut 9% allein in den ersten 3 Monaten. Wie ging es denn heute weiter?
Es geht bisher gut weiter. Der DAX hat sogar ein neues Rekordhoch erreicht bei 15.104 Punkten. Im Moment kann sich der DAX um knapp 0,5% verbessern auf 15.071 Punkte.
Im Fokus heute die Beratung der OPEC Plus über die Rohölfördermengen. Wie sieht man das denn an der Börse? Wird die Förderpolitik fortgesetzt, die die Preise ja stützt?
Also der erweiterte Ölverbund OPEC Plus, auch mit Russland, ja, dürfte die Förderbeschränkungen nochmal verlängern, um den Preis ja eben für die Ölländer hochzuhalten. Im Moment der Ölpreis für die Nordseesorte Brent mit einem Plus von 1,5% bei fast 64 Dollar.
Ein optimistischer Ausblick des US-Chip-Herstellers Micron hat die Halbleiterwerte heute bewegt, oder?
Im DAX ist das der Münchner Chiphersteller Infineon mit einem Plus von 1,5%. An der Börse in Amsterdam steigen Papiere von ASML oder ASMI um durchschnittlich 2%. Oder in Japan, da haben die Aktien von Tokyo Electron 4,5% gewonnen.
Und Delivery Hero heute sehr gefragt im DAX. Warum?
Da hat ein Großaktionär aufgestockt und es scheint auch manchen anderen dann auch nachzuziehen und anzuziehen. Die Aktien von Delivery Hero mit einem Aufschlag von fast 3%.
Und im Gegenzug den Blick auf den britischen Rivalen Deliveroo, der hat sich ja nach dem Börsendebüt ja ziemlich, das ging nicht so gut aus. Hat er sich denn jetzt fangen können?
Er hat sich nicht fangen können, die Papiere von Deliveroo sogar mit einem weiteren Minus von fast 4%.
Und zum Schluss Gold, Euro und die Anleihen.
Euro bewegt sich bei einem Dollar 17,44. Deutsche Staatsanleihen heute mit einer durchschnittlichen Rendite von minus 0,35%. Der Goldpreis, der notiert rund 25 Dollar höher bei etwa 1.711 Dollar. In Euro sind das 1.458 Euro.
Vielen Dank, Jan Plate. Und weiter geht es mit einem DAX-Wert. Die Deutsche Telekom will mit Glasfaserleitung deutlich mehr Menschen an das schnelle Internet anbinden als bisher. Vorstandschef Tim Höttges wollte heute bei der Hauptversammlung den Aktionären die Bedeutung dieses Themas erläutern, für das Milliardeninvestitionen nötig sind. Und er trat ziemlich selbstbewusst auf. Sebastian Tittelbach berichtet.
Seinen Zeugnistag nennt Telekom-Chef Tim Höttges die Hauptversammlung. Sich selbst und seiner Telekom vergibt er dabei Bestnoten.
2020 war ein Rekordjahr für die Deutsche Telekom und das trotz Corona.
Wegen der Corona-Pandemie findet die Hauptversammlung zum zweiten Mal nur virtuell statt. Der Vorstandsvorsitzende verbreitet aus einem Fernsehstudio gute Laune.
Ich bin und bleibe ein bekennender Netzinvestor. In den vergangenen 7 Jahren haben wir alleine in Deutschland 36 Milliarden Euro investiert. Wir sind erst dann zufrieden, wenn alle Hashtag dabei sind.
Bei 101 Milliarden Euro lag der Umsatz im vergangenen Jahr. 80% der Deutschen können 5G nutzen. Bis 2024 sollen bundesweit 10 Millionen Haushalte direkt mit Glasfaser angeschlossen sein. Solche Zahlen sprechen für Höttges. Doch die Aktionäre schauen auch auf die Dividende. Die soll trotz Rekordjahr nicht steigen, sondern bei 60 Cent pro Aktie bleiben. Höttges nennt das verlässlich. Mancher Aktionär nennt das in den schriftlich eingereichten Fragen knauserig. Auch Frederik Beckendorf von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hatte mehr erwartet.
Im Einklang mit dem Anstieg des bereinigten Ergebnisses je Aktie um 15,4% im abgelaufenen Geschäftsjahr hätten wir uns durchaus eine Dividende von 70 Cent je Aktie vorstellen können.
Und gleichzeitig sollen die Aktionäre ein umstrittenes Vergütungssystem für den Telekom-Vorstand beschließen, inklusive deutlich höherer Vorstandsgehälter.
Das neue Vergütungssystem weist zwar punktuelle Verbesserungen auf, dennoch besteht Unklarheit, Intransparenz über die zukünftigen Vergütungshöhen.
Bestätigt die Mehrheit der Aktionäre heute das Vergütungsmodell, könnte Telekom-Chef Tim Höttges laut Medienberichten dann auf ein Jahresgehalt von bis zu 8,5 Millionen Euro kommen. Angeblich soll er sogar rund 10 Millionen Euro gefordert haben. Je nach Berechnung wäre das mehr, als die meisten seiner DAX-Kollegen verdienen. Die Bundesvorsitzende der Fachgewerkschaft DPVCom, Christina Dahlhaus, nennt das gierig. Denn für die Telekom-Beschäftigten gäbe es im Sommer nur ein Lohnplus von 2%.
Offensichtlich ist beim Vorstand der Deutschen Telekom und insbesondere beim Telekom-Chef Herrn Höttges ja wohl jegliches Maß an gerechtfertigter Vorstandsvergütung abhandengekommen.
Große Wortgefechte gibt es bei der virtuellen Hauptversammlung nicht. Die Aktionäre können nur zusehen. Ihre Fragen mussten sie vorher schriftlich einreichen. So hat Höttges die Bühne für sich allein.
Und auch die Aktie hat sich jüngst gut entwickelt. Aktuell ist unser Kurs bei 17,11 Euro und hat sich schön entwickelt. Ich sage Ihnen aber auch, ich glaube an die 20 Euro.
Zu einer wichtigen Personalie gab es auf der Hauptversammlung nichts Neues. Es fehlt ein Nachfolger für Aufsichtsratschef Ulrich Lehner, der im kommenden Jahr abtreten will. Ex-BMW-Chef Harald Krüger soll vor wenigen Wochen überraschend abgesagt haben. Frederik Beckendorf von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Es ist aus unserer Sicht notwendig, die Nachfolge frühzeitig zu klären, damit nicht die Gefahr eines Machtvakuums an der Aufsichtsratsspitze besteht.
Aber der Posten gilt als anspruchsvoll. Denn neben den Aktionären und den Gewerkschaften sitzt beim ehemaligen Staatsunternehmen nach wie vor der Bund mit am Tisch.
Und wir bleiben bei größeren Unternehmen wie der Telekom. Seit dem Geschäftsjahr 2017 müssen große börsennotierte Firmen ab einer bestimmten Beschäftigtenzahl unter anderem offenlegen, wie sie mit Umwelt- und Arbeitnehmerbelangen umgehen. Die meisten Firmen veröffentlichen diese Informationen in einem gesonderten Nachhaltigkeitsbericht. Aber wie informativ sind diese Berichte tatsächlich? Dies hat im Rahmen unserer in dieser Woche laufenden Serie Farbecht Grün oder Greenwashing meine Kollegin Magdalena Neubich versucht herauszufinden.
Berichten müssen nur große Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten. So hatte es die EU-Kommission 2014 beschlossen. Soziale Aspekte, ökologische Aspekte, wie genau über diese nicht finanziellen Faktoren berichtet werden muss, ist dabei jedoch relativ offen. Nach Ansicht der Bundesregierung sollten sich Unternehmen an freiwilligen Standards orientieren, wie beispielsweise den Leitlinien der Global Reporting Initiative. Timo Busch, Professor für Management und Nachhaltigkeit an der Universität Hamburg, kritisiert, dass die Vorgaben für die Berichte derzeit vage sind.
Das ist ja auch Sinn eines Nachhaltigkeitsberichts, dass Finanzmarktakteure entsprechend Informationen bei Investitionsentscheidungen mit berücksichtigen können. Aber wenn diese Informationen überhaupt nicht vergleichbar sind und auch nur also vom Umfang her recht überschaubar sind, dann ist das natürlich nicht gerade sehr zielführend.
Regine Richter von der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt warnt darüber hinaus vor Greenwashing in den Berichten.
Insgesamt ist es bei Nachhaltigkeitsberichten immer so, dass man das Gefühl hat, also dieses Unternehmen macht eigentlich nur das wahre Gute und Schöne. Also Nachhaltigkeitsberichte sind schon eine gute Grundlage, um sich sehr positiv darzustellen.
Damit die Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen dennoch verglichen werden können, rankt das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, kurz IÖW, sie nach Qualität. Christian Lautermann vom IÖW erklärt, worauf sie dabei achten.
Einen wirklich guten Nachhaltigkeitsbericht macht aus, dass er in allererster Linie glaubwürdig ist. Und zum Zweiten, die für das jeweilige Unternehmen wesentlichen Schwerpunkte enthält. Und ganz wichtig ist auch, dass die Inhalte kontextualisiert sind.
Wenn ein Unternehmen also darüber berichtet, wie viel CO2 es durch eine einzelne Maßnahme einspart, dann sollte diese Einsparung auch ins Verhältnis zu den Zielsetzungen des Unternehmens an sich gesetzt werden. Ein großes börsennotiertes Unternehmen, das im IÖW-Ranking immer wieder Spitzenplätze belegt, ist BMW. Gute Nachhaltigkeitsberichte sind inzwischen ein Wettbewerbsfaktor, sagt Thomas Becker, der Leiter für den Bereich Nachhaltigkeit bei BMW.
In allen Sektoren kommt es entscheidend und immer stärker darauf an, dass man nicht nur das berichtet, was man in der Vergangenheit geleistet hat, sondern dass man glaubwürdig zeigt, wie die eigene Strategie für Nachhaltigkeit aussieht und wie die sich in messbaren Größen niederschlägt.
Auch deshalb integriert BMW den Nachhaltigkeitsbericht ab jetzt in den Konzernbericht und fasst Geschäfts- und Nachhaltigkeitskennzahlen zusammen. Thomas Becker nutzt die Berichterstattung auch intern, um Druck in Richtung Nachhaltigkeit zu machen.
Gerade die integrierte Berichterstattung führt dazu, dass ich alle Prozesse gründlich analysiere und konsequent alle Zielgrößen messe. Das bedeutet, dass die Organisation noch stärker immer wieder Rechenschaft ablegen muss und damit natürlich auch die interne Transparenz gesteigert wird, die Verbindlichkeit der Ziele noch einmal zunimmt.
Laut dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung veröffentlichen viele Großunternehmen allerdings nicht so gute Berichte wie BMW, wie Christian Lautermann berichtet.
Da lässt sich zunächst mal beobachten, dass die Qualität der Berichte, die jetzt der Berichtspflicht unterliegen, in der Breite durchaus noch zu wünschen übrig lassen. Und zwar, wenn man das mit den wirklich guten, freiwilligen Nachhaltigkeitsberichten vergleicht.
Für Regine Richter von Urgewalt sind die Nachhaltigkeitsberichte aber auch jenseits der individuellen Qualität hilfreich. Die NGO überprüft mit ihnen, inwiefern es einen Graben zwischen der Selbst- und Fremdwahrnehmung der Firmen gibt.
Das ist tatsächlich immer noch mal ganz hilfreich, um so zu sehen, wie Unternehmen ticken oder was sie besonders ernst nehmen. Also insofern, wenn man ein bisschen sucht, findet man da einiges an Informationen drin. Aber man muss eben gegen den Strich lesen können.
Gute Nachhaltigkeitsberichte abliefern ist das eine. Als Unternehmen tatsächlich nachhaltig arbeiten, das andere. Timo Busch von der Uni Hamburg.
Was wir wissen aus der Forschung ist, dass große Unternehmen mehr berichten als kleinere. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das deswegen unter Nachhaltigkeitskriterien bessere Unternehmen sind.
Zum Teil steckten verschmutzte Unternehmen sogar mehr Anstrengungen in ihr Nachhaltigkeitsreporting. Auf der anderen Seite komme das Thema durch die Berichterstattung bei vielen Unternehmen überhaupt erst auf den Radar.
Da denke ich jetzt insbesondere an kleine oder mittlere Unternehmen. Sie fangen erst an, über Klimawandel nachzudenken, wenn es wirklich mal darauf ankommt, den eigenen CO2-Fußabdruck zu bestimmen.
Die CSR-Berichtspflicht wird derzeit von der EU-Kommission überarbeitet. Sie soll strenger werden. Einzelne Informationen dazu sind bereits durchgesickert, sagt Wirtschaftswissenschaftler Timo Busch.
Im Raum steht, dass Unternehmen schon ab 250 Mitarbeiter berichten sollen. Im Raum steht, dass nicht nur börsennotierte Unternehmen davon betroffen sind, sondern alle. Und die Standards sollen auch klar definiert werden und weitere Aspekte umfassen, zum Beispiel auch das Thema Klimawandel.
Er ist deshalb zuversichtlich, dass die Nachhaltigkeitsberichte nach der Gesetzesnovelle auch flächendeckend besser sein werden.
Magdalena Neubig. Trotz steigender Corona-Infektionen hat sich die Stimmung in Japans Wirtschaft erstmal seit langem wieder aufgehellt. Katrin Erdmann aus Tokio.
Das gab es anderthalb Jahre in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht mehr. In der Wirtschaft blickt erstmals wieder eine Mehrheit optimistisch in die Zukunft. Und das, obwohl die Umfrage der Notenbank zum vierteljährlichen Tankan-Bericht durchgeführt worden war, als sich der Großraum Tokio noch im Ausnahmezustand befand. Der Stimmungsindex der 10.000 größten japanischen Produktionsunternehmen stieg von minus 10 auf plus 5. Es ist der dritte Anstieg in Folge. Japanische Medien führten die gute Stimmung vor allem auf den Impfstart zurück, obwohl dieser spät begonnen hat und sehr schleppend vorangeht. Und das Bild könnte sich auch schon bald wieder eintrüben, denn vor allem Japans Autobranche leidet, wie Deutschland auch, unter einem Chipmangel. Durch den Brand bei einem der Hauptzulieferer dürfte sich die Situation weiter verschärfen. Obwohl die Exporte unter anderem nach China zuletzt kräftig zugelegt hatten, könnten anhaltende Territorialstreitigkeiten auch hier für einen Dämpfer sorgen. Etwas weniger optimistisch blickt das nicht verarbeitende Gewerbe in die nahe Zukunft. Während Supermärkte von der Pandemie profitierten, geht es Hotels, der Bahn, Fluggesellschaften und auch vielen Restaurants wirtschaftlich schlecht.
Und wieder nach Deutschland. Bis Ende März konnten Familien Baukindergeld beantragen. Nun ist die Frist abgelaufen. Aus Berlin, Franka Welz.
Der Förderzeitraum für das Baukindergeld ist nach 2,5 Jahren abgelaufen. Nach Angaben der staatlichen Förderbank KfW wurden bundesweit fast 7 Milliarden Euro bewilligt. Mehr als 330.000 Familien wurden gefördert, doch nun ist Schluss. Seit April können nur noch Familien Baukindergeld beantragen, die bereits einen Kaufvertrag unterschrieben oder eine Baugenehmigung erhalten haben. Eine Verlängerung ist laut Bundesinnenministerium nicht geplant. Das Baukindergeld ähnelt der früheren Eigenheimzulage. Nutzen können es seit September 2018 Elternpaare und Alleinerziehende, die ein Haus bauen oder eine Immobilie kaufen. Dabei gilt eine jährliche Einkommensgrenze. Bei einem Kind liegt die zum Beispiel bei 90.000 Euro, bei größeren Familien höher. Insgesamt stehen fast 10 Milliarden Euro für das Baukindergeld zur Verfügung. Sind sie verbraucht, soll nach bisherigen Plänen nicht aufgestockt werden.
Die Wirtschaftspresseschau jetzt, da geht es unter anderem um Daimler. Der Autohersteller hat im vergangenen Jahr kräftig durch das Kurzarbeitergeld gespart und erhöht nun die Ausschüttungen an seine Anteilseigner. Das sorgt für Kritik. Nach Ansicht der Süddeutschen Zeitung ist
der Ärger nachvollziehbar und berechtigt. Denn die Manager unterschlagen, ihr Geschäft wurde ja angeschoben mit Steuergeld. Alle Autos mit Elektromotoren werden seit Corona stärker bezuschusst vom Staat. Es ist das Ergebnis der mitunter unstatthaften Larmoyanz, mit der manche Vertreter der Autoindustrie um Hilfe in der Krise baten. Obwohl diese gar nicht nötig war und wirklich darbende Branchen sich derlei nicht erlaubten. Das Darmstädter Echo kritisiert: Von einem Aushängeschild für Made in Germany darf man mehr Fingerspitzengefühl erwarten. Zumal im Zeichen des Sterns massiv Jobs abgebaut werden, während staatliche Kaufprämien für E-Autos dem Geschäft nutzen. Aber zu einem sozialverträglichen und verantwortungsvollen Verhalten sind Entscheider in Wirtschaft und Politik immer weniger fähig, weil die Realität zu weit weg ist. Dass mit Kurzarbeitergeld Pleiten abgewendet und Jobs erhalten werden sollten in der Corona-Krise, dieses Werkzeug der Fürsorge wird hier zum Instrument des Turbokapitalismus. Die Ludwigsburger Kreiszeitung befasst sich mit dem Gesetzentwurf zum Kampf gegen Steueroasen, den das Bundeskabinett beschlossen hat. Ein großer Schlag gegen Steuerflucht ist das nicht. Viele Steuerflüchtlinge werden andere Wege finden, ihr Geld in Sicherheit zu bringen und sich ihrer Verantwortung für die Allgemeinheit zu entziehen. Der Kampf gestaltet sich also weiter schwierig. Was auch daran liegt, dass sich in der EU selbst genug Steueroasen befinden. Würde die EU gegen die schwarzen Schafe in den eigenen Reihen vorgehen, wären ihre Bekenntnisse zu einem entschlossenen Kampf gegen Steuerbetrug und Vermeidung überzeugender. Die Südwestpresse aus Ulm ergänzt: Dem durchschnittlichen deutschen Mittelständler dürfte schon das Know-how fehlen, exotische Steuerparadiese exzessiv zu nutzen. Bei Großunternehmen sieht das anders aus. Selbst die deutsche Lufthansa, vom Staat mit vielen Milliarden gerettet, nutzt eine Tochter auf Malta, um kräftig Steuern zu sparen. Nur ist es für Scholz ungleich schwieriger, den Paradiesen unter den EU-Mitgliedstaaten das Wasser abzugraben. Denn die können sich besser wehren als exotische Inseln. Trotzdem wären da mehr Mut und Konsequenz angezeigt.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit meinem Kollegen Günter Hetzke am Mikrofon. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten dann hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Jessica Sturmberg. Da geht es um den Streit um den neuen Thomaskantor und Corona-Müll im Nationalpark Harz.